Treffpunkt, präsentiert von der Ausseegarage in Auwediswil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Ausseegarage.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute sprechen wir über die kommenden beiden Gesundheitsabstimmung, die wir haben, Kostenbremseninitiative und Prämienentlastungsinitiative. Und zwar ein kontradiktorisches Gespräch da am Mikrofon im Verlauf von dieser Stunde, der Roger Schawinski. Hold on, hold on, she's waiting for a nightmare, nightmare. Hold on, hold on, something to scare. Hey, watch out, she writes poems when she's bored like a champ. Sitting on a throne in her face, a sight like the queen of grace. Yeah, she seems like she has never been afraid in her eyes. A mirror full of shades, cause she's so sick of being told. She hates when she cries, when she speaks. Sorry for the lies, never spoiled the moment with its truth. Anytime she go rise and shine, she is fine with working all the time. She can stand a face that's full of lies. Also, gerade zwei Initiativen zum Thema Gesundheit stehen an. Das ist außergewöhnlich. Wir reden vor allem über die eine reden, aber natürlich die andere lassen wir nicht ganz auf der Seite. Also in erster Linie mal über Kostenbremseninitiativen. Bei mir im Studio ist der Tobias Burkhardt. Er ist Arzt, Hausarzt in Männedorf und Präsident von der Ärztegesellschaft vom Kanton Zürich. Und Yvonne Bürgi, sie ist Nationalrätin und Vizepräsidentin von der Mitte Schweiz. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Vielleicht zuerst mal die Frage, wer Sie überhaupt sind. Also wer sind Sie, Frau Bürgi?
Ja, mein Name ist Yvonne Bürgi. Wie gesagt, ich bin jetzt Nationalrätin seit dem Dezember und schon seit dem 2021 Vizepräsidentin von der Mitte Schweiz. Habe 10 Jahre Erfahrung im kantonalen Parlament, bin auch noch Gemeindepräsidentin.
Ist aber eine steile Karriere in dieser Partei.
Habe schon sehr viel gemacht, politisch.
Aber genau. Da steigt man auf, schneller als in grösseren Parteien, oder?
Wir sind eine grosse Partei. Wir hätten ja fast die FDP geschlagen und das werden wir vielleicht.
Ja, das ist auch nicht so wahnsinnig gross. Aber eben, dass man so kaum im Nationalrat schon Vizepräsidentin wird.
Ich habe mich im Kanton Zürich engagiert und der Kanton Zürich ist der bevölkerungsreichste Kanton und es ist auch wichtig, dass der Kanton Zürich auch in der Partei natürlich eine Stimme hat und darum habe ich mich dort mal aufgestellt.
Gut, können Sie sonst noch etwas über sich erzählen? Was haben Sie gelernt?
Ursprünglich Damenschneider, ich komme aus der Textilbranche, habe das aber
gibt's
nicht mehr gemacht.
Das, noch?
Das gibt's eben nicht mehr, darum bin ich auch nicht mehr in dieser Branche.
Jetzt sind Sie jetzt bei Artificial Intelligence? Nein, nicht.
Nein, jetzt, also ich habe mit meinem Ex-Mann zusammen einen Natursteinbetrieb und 3 erwachsene Kinder und das gibt auch alles zu tun, aber ich bin im Moment, kann ich wirklich, ja, muss ich sagen, hauptberuflich fast Politikerin.
Also sind Berufspolitikerin?
Kann man sagen, ja.
Okay, wir liegen ins Parlament.
Genau. Und ja, mit 2 Mandaten.
Was haben Sie denn für Mandate? Ja,
eben
auch.
Eben Gemeindepräsidentin von Rüti.
Ja, aber haben Sie in der ganzen Gesundheitsbranche noch Mandat?
Nein. Also nicht. Ich bin im Stiftungsrat von Zürichwerk. Das ist einfach eine Institution für Menschen mit Beeinträchtigung. Ist nicht in dem Sinne Gesundheitswesen, aber...
Aber ja. In Ihrer Fraktion gibt es Leute, die dort irgendwelche Pöstchen haben, die Sie vielleicht kassieren können?
Das gibt es, glaube ich, in allen Fraktionen, dass man ein Mandat hat.
Okay, ja. Also Kostenbremse gilt dann für Sie selber nicht, die Einnahmen sind unlimitiert. Oder?
Nein, ich glaube, in der Mitte sind die meisten nicht wie Stiftungsräte und nicht Verwaltungsräte, wo man viel Geld verdient.
Okay, der Tobias Burkhardt, der ist Arzt, Präsident von der Ärztegesellschaft vom Kanton Zürich. Können Sie etwas sagen, wer Sie sind?
Ja, grüezi miteinander. Tobias Burkhardt ist mein Name. Ich bin 52, bin Hausarzt von Männidorf. Ich bin in Männidorf aufgewachsen, habe dort die Praxis übernommen von meinem Vater vor 15 Jahren. Er hat sie 30 Jahre geführt selber. Und bin jetzt hier in meiner Funktion als Präsident von der Ärztegesellschaft vom Kanton Zürich und mache das seit 1,5 Jahren.
Und Sie kämpfen gegen die Kostenbremseninitiative, genau. Weil Sie wollen möglichst viele Einnahmen machen, natürlich.
Nein, da geht es nicht um die möglichst viele Einnahmen, sondern da geht es darum, dass wir die Gesundheitsversorgung bei uns in der Schweiz erhalten wollen.
Aber ist doch schon so. Aber eben, Sie haben eine ganz spezielle Position, die Ärzte, oder? Die betreiben ein Business, kann man ja sagen. Also sie ist vielleicht auch berufig und so. Und sie haben sogar geerbt, wie wir gehört haben, die Berufung. Wie das bei vielen ist, wenn
die Eltern Ärzte sind, werden die Kinder auch Ärzte und so. Aber trotzdem, es ist ein Business und man will natürlich schauen, dass man möglichst geschäftlich gut ansteht.
Also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, ich habe Medizin studiert und da kann ich glaube für alle meine Kolleginnen und Kollegen reden, weil ich am Mensch interessiert bin. Ich bin ein wissenschaftlich interessierter Mensch. Ich habe ein 6-jähriges Studium hinter mir, habe das Studium gemacht, um mit dem Mensch und am Mensch zusammen zu arbeiten und mache das täglich in meiner Praxis und habe immer wieder Freude, mit den Menschen zusammen können, Verläufe zu erleben, Aufs und Abs, und das gibt mir meine Befriedigung.
Das ist eben, wo man sich so allgemein immer vorstellt hat, die Götterin Weiss, ich habe jetzt eine Tochter, unter anderem ist sie eben auch noch Ärztin und ist in der Ärztebranche drin, in einer privaten Klinik, und sie sagt mir, dort geht es natürlich vor allem auch ums Geld und um Umsatz.
Also, Sie haben es gerade schön angetönt, es ist in einer privaten Klinik, dort geht es vor allem ums VVG, und heute reden wir über Kostenbremsinitiative, und dort geht es nur um die obligatorische Krankenpflegeversicherung, um die 30 Milliarden. Und VVG, also die privaten Kliniken, die tun sich eigentlich normalerweise nicht über die obligatorische Krankenpflegeversicherung finanzieren.
Gut, also, wenn Sie dazu schon etwas sagen, Frau Bürgin?
Ja, vielleicht einfach, wenn uns Gegner immer sagen, wenn die Initiative angenommen wird, dann gibt es eine Zweiklassenmedizin. Ich glaube, die haben wir heute schon und das ist vielen nicht bewusst. Wir haben heute schon Zweiklassenmedizin. Darum wollen wir ja die Kostenbremse, weil wenn wir nichts machen, dann kann sich irgendwann eine Familie oder der Mittelstand nicht einmal mit Prämien jetzt leisten, und darum wollen wir etwas dagegen tun.
Also gut, jetzt müssen wir mal zuerst schauen, was überhaupt in dieser Initiative drin ist und was sie will und was sie erreichen soll und was Gegner sagen, was sie nicht erreichen wird. Machen wir zwischen Ihnen Musik. Zweiter Musiktitel für Sie, Herr Burkhardt.
Das ist Vivaldi, 4 Jahreszeiten, der Frühling. Das haben wir bei der Taufe von unserer jüngsten Tochter gespielt.
Also, wir reden über Kostenbremse, die ins Gesundheitswesen reinkommen soll. Die Mittepartei, ehemalige CVP, hat sich so profilieren und hofft natürlich um einen Abstimmungserfolg, jetzt, wo sie vielleicht optimal dann umsetzen könnten. Also, Frau Bürgin, erzählen Sie mal.
Ja, wir wollen, also alle wissen, dass Krankenkassenprämien immer stärker explodieren. Jetzt ist gerade wieder angekündigt worden, dass nächstes Jahr wieder 8% aufgeht.
6%.
Und eine vierköpfige Familie zahlt heute fängt 15'000 Franken Krankenkassenprämien und das kann man einfach sich fast nicht mehr leisten. Man kann aber nichts dagegen machen, weil man ist verpflichtet, das zu zahlen, weil man will ja auch.
Aber das Wort explodieren will ich gleich noch rasch, müssen wir noch ein bisschen sagen, um wie viel, wenn es 6% aufgeht, ist das eine Explosion?
Ja, wenn es jedes Jahr zwischen 4-8% aufgeht, ist das eine Explosion, weil die Löhne steigen ja nicht so stark. Und genau darum wollen wir das ja auch koppeln. Wir wollen in die Verfassung hineinschreiben, dass der Bundesrat zusammen mit den Kantonen, den Krankenversicherern und den Leistungserbringern verpflichtet ist, eine Kostenbremse im Gesundheitswesen einzuführen, wenn die Kosten im Gesundheitswesen pro Jahr 20% stärker ansteigen als die Löhne. Weil es ist so. Wenn
aber wieso sind Sie jetzt gerade auf das gekommen? 20% mehr als die Löhne. Wieso ist das einfach dann ein bisschen Daumen in die Luft?
Nein, aber ich meine, wenn mein, also die Krankenkassenprämie zahle ich mit meinem Lohn. Und wenn mein Lohn nicht steigt, aber die Prämie steigt, dann ist einfach immer weniger im Portemonnaie. Und irgendwann muss ich sagen, ja, kann ich mir noch Ferien leisten oder kann ich halt nur noch Krankenkassenprämie zahlen? Und man kann die Franchise...
Aber nochmal, wie sind Sie auf das gekommen? Man könnte ja sagen, hey, ich komme mehr über für das Geld. Wir kommen viel mehr über als vor 20 Jahren im Kosten mit diesen Gesundheits... Leistungen, die ich beziehen kann.
Das stimmt. Man hat natürlich auch geschaut, was ist denn im Bereich des Möglichen. Und es gibt eine Studie vom Bundesrat, die sagt, dass 6 Milliarden, und das sind eben 20%, in der obligatorischen Krankenversicherung problemlos eingespart werden können, ohne dass die Qualität ein Mühe schlechter wird. Da gibt es eine Studie vom Bundesrat,
problemlos. Die das
sagt. Problemlos.
Von problemlos habe ich nicht gelesen.
Man kann das machen. Weil es gibt ganz viele Punkte, da sind sogar Gegner. Also 70% der Argumente sind immer die gleichen. Wir haben die gleichen Argumente. Wir alle wissen genau, wo man Kosten sparen kann. Wir alle wissen es.
Gut, also reden
aber
wir darüber.
Es
das.
Macht niemand
gut,
etwas.
Also Herr Burkhardt.
Also ich glaube, es ist gut, dass ihr diese Studie bringt. Das ist die aus dem 2019 von Simon Wieser. Das ist eine Studie, die der Bundesrat in Auftrag gegeben hat, nachdem er selber mal die 20% einfach so, wie sie es vorher gesagt haben, einfach mal in die Luft gerührt hat. Dann hat er dann nachdoppeln eigentlich und hat dann gesehen, wie kommt er auf die 20%. Hat dann die Studie durchführen lassen, hat Simon Wieser mit seiner Studie effektiv
wer
gefunden.
Ist Simon Wieser?
Das ist ein Professor von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zu Winterthur. Und der hat gefunden, dass es im Schweizer Gesundheitssystem Ineffizienzen gibt zwischen 16-19%. Und das sind die 20%, die dann einmal vorgeholt werden. Jetzt muss man schauen, was heisst denn das? Ineffizienz. Also grundsätzlich, glaube ich, muss man sagen, dass alle Systeme gewisse Ineffizienzen haben. Und wenn man das Gefühl hat, man könne problemlos die 19 oder eben 20% einfach weggümmeln und es passiert nichts, ich glaube, das ist eine Illusion. Kein System kann einfach 20% ohne Qualitätseinbußen sparen. Was heisst denn die Ineffizienz? Also die Ineffizienz ist zum Beispiel, wenn ein Patient mit einem relativ einfacher Problem nicht zum Hausarzt geht, sondern auf eine Notfallstation und dort eben dann die teure Infrastruktur braucht. Das ist eine klassische Ineffizienz.
Wie kann man das verhindern, dass es das macht?
Dass man genug Hausärzte hat.
Ja.
Genau.
Also, und das ist die zweite Ineffizienz, wo auch drin ist, ist zum Beispiel, wenn Behandlungen stationär gemacht werden anstatt ambulant. Und darum haben wir jetzt ja die einheitliche Finanzierung, die das Parlament ja beschlossen hat und leider Referendum ergriffen worden ist. Aber wo man eigentlich mit dieser neuen einheitlichen Finanzierung möchte den Anreiz machen, dass möglichst viel stationärs ambulant gemacht wird und nachher auch ambulant vergütet wird.
Aber genau da sind wir uns absolut einig. Genau das wollen wir auch. Wir wollen nicht einfach weggümmeln. Wir wollen die Hausärzte fördern. Sie sind selber Hausarzt und sie wissen besser als ich, dass mehr Hausärzte Kosten sparen würden. Sie haben gesagt, es braucht dann weniger Notfall.
Aber wir haben ja immer weniger Hausärzte.
Aber da muss man eben mehr ausbilden.
Prognose, wenn man die anschaut, bis 2033 wird es ja immer weniger Hausärzte geben. Der Anteil von ausländischen Ärzten geht laufend auf. Der Numerus Clausus in Zürich beispielsweise in der medizinischen Fakultät grässlich, oder? Müsste man schon lange ändern. Aber das passiert doch nicht jetzt automatisch, wenn jetzt sich da Ihre Initiative angenommen
wird. Nein, man braucht mehr Ausbildungsplätze. Und wir sagen nicht einfach Kostenbremse. Wir sagen am richtigen Ort eben Fehlanreiz. Wir müssen mehr Hausärzte haben. Da braucht es mehr Ausbildung und mehr Ausbildungsplätze. Und da könnte ich gerade Sie als Präsident von der Ärztegesellschaft sich einsetzen, dass wir wirklich zu einer Kostenbremse führen. Dann würde das Geld eben können eingesetzt werden, wo es nötig ist. Wir wollen Qualität steigern. Und darum wollen wir mit unserer Initiative, dass endlich darüber geredet wird. Und immerhin wird jetzt darüber geredet, also haben wir schon viel erreicht.
Also ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, die Kostenbremse die tut ja nur die Übernahme der Grundversorgung deckeln. Das ist das, was sie sagt. Sie sagt nicht, wie das nachher gespart werden soll. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig.
Ist das gut oder richtig?
Das ist falsch.
Das ist absolut falsch. Aber kann man in die Verfassung hinschreiben, wie man das machen soll? Das müssen wir doch dann später auf Gesetzesebene
machen. Aber wir haben von der Mitte noch keine Vorschläge gehört, wie es gehen soll. In der Verfassung steht nachher, dass einfach Gesundheitskosten maximal 20% mehr dürfen steigen als die Löhne. Das heisst, mit dem Rasenmäher wird einfach die Leistung gut limitiert. Jetzt, ich glaube, auf die Hausärzte möchte ich noch schnell eingehen. Ich bin absolut gleicher Meinung, dass man die Hausarztmedizin fördern soll. Gerade heute haben wir ja im Tagi gelesen, dass eben die Hausärzte 2033 das massiv viel weniger gibt. Genau diese Initiative gefördert die Hausarztmedizin. Weil die Hausarztmedizin ist eine klassische Grundversorgung. Und Grundversorgung, die Hausarztmedizin, wir tun uns zu der überwiegenden Mehrheit aus der Grundversicherung finanzieren. Und die Initiative geht nur um die Grundversicherung. Das heisst, wenn in der Grundversicherung Kosten gekappt werden, dann leiden vor allem die Hausärzte, Kinderärzte und Psychiater, weil die sich eigentlich ausschließlich aus der Grundversicherung finanzieren.
Frau Würgin, Sie sind sprachlos.
Wir sagen einfach, wenn die Kosten stärker steigen als 20% der Löhne, muss der Bundesrat handeln. Und er kann auch in den Verordnungen ganz viel machen und er muss in Zusammenarbeit mit den Kantonen das machen.
Nochmal, ich wiederhole, in der Initiative steht nichts von Förderung der Hausarztmedizin, es steht nur von der Kopierung, von der Übernahme von der Kosten.
Aber jetzt, Herr Burkhard, jetzt ein Hausarzt, oder? Das ist ja schön und gut und jeder hat gerne einen Hausarzt, man findet sie immer weniger. Die Hausärzte verdienen doch eigentlich weniger als andere Ärzte, als Spezialärzte, oder?
Ja.
Wie viel weniger?
Wie viel weniger, weiss ich nicht. Wir tun uns...
Wieso nicht?
Weil ich jetzt nicht den Durchschnitt von anderen Löhnen auswendig
weiss. Aber in der Gesellschaft sollte doch auch eine solche Untersuchung
machen. Heute reden wir über die Kostenbremsinitiative. Und ich wiederhole nochmal, oder? Heute reden wir nur über Grundversicherung. Und wir Hausärzte, wir tun das aus der Grundversicherung verdienen und finanzieren. Sie sprechen dann wahrscheinlich die zum Teil dann ganz hohen Löhne an, die zum Teil in den Medien einmal geholt
werden. Über eine Million.
Genau. Die werden nie aus der Grundversicherung finanziert, sondern das ist immer Zusatzversicherung.
Ja,
oder Spitäler oder Kanton finanziert
werden. Aber der Anreiz ist doch, wenn jemand das Studium auf sich nimmt, und es ist ein Herzstudium, und dann kommt die Assistenzzeit, und die ist zum Teil noch härter, dass dann lieber dort angeht, wo man mehr verdient. Und das ist nicht offenbart, wenn man Hausarzt wird.
Also offensichtlich bin ich nicht dort hingegangen, sondern bei Hausarzt.
Ja, es gibt es noch. Aber wenn man sagt, eben auch, wenn wir mehr ausbilden Mediziner, würde es dann auch mehr Hausärzte geben?
Ja, das ist eine ganz einfache Rechnung. Seit 15 Jahren ist der Anteil von den Studentinnen und Studenten, die das Studium abschliessen, immer etwa 40-50%, die in die sogenannte Grundversorgung gehen. Und das ist ein Anteil, der konstant ist. Das heisst, wenn wir insgesamt die Studienplätze erhöhen würden, dann gibt es automatisch auch mehr Hausärzte.
Aber wieso sind denn die Akteure vom Gesundheitswesen nicht bereit, dann mit dem Bundesrat oder mit den Kantonen das zu debattieren? Also wir haben wirklich zu wenig Hausärzte, es passiert zu wenig, wir haben zu viele Spezialisten, da stimmen einfach die Tarife nicht und alle weigern sich, etwas zu machen. Alle wissen, dass wir ein Problem haben, alle wissen, dass die Leute wegen einem Schnitt im Finger in Notfall rennen und dass das viel zu teuer ist, aber passiert tut nichts. Dann erklären Sie mir mal als Präsident von der Ärztegesellschaft, warum Sie sich nicht schon lange eingesetzt haben und nicht auch sich einsetzen für mehr Ausbildungsplätze, für mehr Hausärzte und weniger Notfall.
Ich Ihnen gerne erklären. Wir setzen uns beim Kanton Zürich zusammen mit dem FEI dafür, dass im Kanton Zürich mehr Ausbildungsplätze gibt, Weiterbildungsplätze in der Hausarztmedizin. Mit der Uni Zürich zusammen, Unispital Zürich zusammen, haben wir Stellen geschaffen, wo die Studenten dann in der Hausarztmedizin ausgebildet werden, damit sie sehen, was die Hausarztmedizin ist. Ich habe immer wieder zwei Studenten pro Jahr, die zu mir in die Praxis kommen. Und meine Aufgabe ist eigentlich dann immer, ihnen die Schönheit und die Faszination von dem Beruf beizubringen. Wir setzen uns sehr wohl dafür ein. Aber nochmal, die Kostenbremse tut nicht die Hausarztmedizin fördern. Das ist eine Behauptung, die ich klar muss widersprechen.
Also, vorher ist ja das Stichwort gefallen von der Zweiklassenmedizin. Was sagen Sie da dazu, Herr Burkhard?
Das ist absolut richtig, dass es mit der Kostenbremse eine Zweiklassenmedizin gibt. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben ausgerechnet, wenn man im Jahr 2000 die Kostenbremse eingeführt hätte. Das heisst, die Kosten hätten immer nur 20% mehr dürfen steigen, als die Löhne gestiegen sind. Dann wären in den letzten 20 Jahren 37% der Leistungen nicht vergütet worden. Jetzt gibt's eigentlich, fragt man sich auch, was wäre denn passiert, also, wenn man das jetzt nicht hätte. Dann gibt's eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder Sie haben ein dickes Portemonnaie, zahlen selber. Oder Sie haben auch ein dickes Portemonnaie und haben sich eine private Zusatzversicherung geleistet. Oder Sie haben eben kein dickes Portemonnaie und können die Gesundheitsleistung eben nicht beziehen, beziehungsweise sie gehen zum Doktor, aber müssen sie dann selber zahlen. Und haben sie unter Umständen gar nicht und kommen so in ein Defizit. Und das ist die klassische Zweiklassenmedizin, wo man Reich und Arme unterscheidet, und das will ich nicht.
Frau Bürgi.
Aber es gibt doch jetzt schon, Sie haben vorhin noch andere Punkte gesagt, wo einfach ganz viel Geld verschwendet wird, weil das System krank ist. Eins ist, wie Sie gesagt haben, ambulant vor stationär. Das ist jetzt nicht gleich finanziert und darum tun Spitäler auch zu wenig ambulant machen, weil die einheitliche Finanzierung nicht stimmt. Das Parlament hat endlich im Dezember zwar das jetzt abgesegnet, haben aber jahrelang verhandelt, bin noch nicht dabei gewesen, aber das ist ein wichtiger Schritt. Ja, jetzt ist leider noch mal das Referendum ergriffen worden, es geht noch mal ein bisschen länger, aber ambulant vor stationär ist ein wichtiger Punkt.
Bin ich mit Ihnen
absolut verstanden. Wir haben aber noch nicht über Medikamentenpreise geredet, das ist auch eine von diesen Geschichten, die in diesen Massnahmen drin ist. Jedes Jahr, zum Beispiel einerseits werden jedes Jahr 4 Milliarden Medikamente fortgerührt, weil auch die Ärzte immer ganze Schachteln abgeben, wo dann alles über die Krankenkasse abgerechnet wird. Im Ausland kommt man Briefe über, wenn ich 5 Tabletten brauche, komme ich 5 Tabletten über und nicht eine 20er Schachtel. 4 Milliarden jedes Jahr, wo man Medikamente fortrührt. Und das Zweite sind dann noch Generika. In der Schweiz haben wir nur gerade etwa 20% Generika-Anteil. In Deutschland sind es über 80%. Wieso schaffen wir es nicht in der Schweiz, dass die Apotheken und auch die Ärzte Generika abgeben, die viel, viel günstiger sind und genau den gleichen Effekt haben? Das sind alles Sachen, wo man viel Geld sparen können und dann würden die Prämien
wow,
eben nicht...
Also das sind jetzt viele Argumente aus Marx. Ich muss übrigens noch sagen, Generika in der Schweiz sind viel teurer als im Ausland. Vor kurzem war da der Preisüberwacher. Das ist einer von seinen Aspekten, wo er sagt, warum sind auch Generika bei uns teurer? Und eben das andere, eben auch Medikamentenpreise, die generell natürlich eben hoch sind in der Schweiz, Herr Burkhard.
Also ich glaube, wenn wir mal Generika anschauen, also es hat jetzt auf den 1. Januar von diesem Jahr hat es eine Änderung gegeben, dass wenn man ein Originalpräparat will, obwohl es ein Generikum gibt, muss der Patient jetzt neu 40% selber zahlen.
Vorher ist es wie viel gewesen?
20%. Und auf der 1.7., also in 6 Wochen, gibt es nochmal eine Änderung von der Medikamentenpreise, dass es eine sogenannte margenunabhängige Vergütung gibt. Das heisst, der Doktor verdient nicht mehr, wenn das Medikament teurer ist.
Das ist heute der Fall?
Nein, das kommt auf den 1. Juli.
Ja, aber bisher hat der Doktor mehr verdient, wenn das Medikament teurer war.
Korrekt.
Und Sie kommen sehr oft Besuch über von diesen Pharmavertretern?
Ich empfange grundsätzlich keine Pharmavertreter und aus einem ganz simplen Grund.
Nämlich?
Ich tue lieber mit den Patienten arbeiten.
Ja, gleich. Aber eben, die wollen doch bei Ihnen ihre Sachen anbieten.
Richtig, das wollen
sie. Aber Sie wollen ja auch sich informieren über neue Produkte.
Aber nicht durch Pharmavertreter.
Wie machen Sie es denn?
Ich lese die Literatur, ich lese Fachliteratur. Ich gehe an Kongresse, ich tue mich weiterbilden. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, neutral sich über den Fortschritt in der Medizin zu informieren.
Also die Argumente, die da vorgebracht worden sind, eben, die sind, glaube ich, unbestritten, wo man da Einsparungen machen könnte. Aber Sie glauben nicht, dass das mit der Kostenbremse passieren wird?
Korrekt. Also ich denke nochmal, wir können nicht mit der Kostenbremse, also die Kostenbremse sagt ja nochmal, sie sagt ja nur, was in der Grundversicherung soll übernommen werden. Sie sagt nachher nicht, wo man muss einsparen. Und das Schwierige ist ja, dass es starr ist, oder? Die Kostenbremse tut starr, einfach sagen 20% und sie koppelt es an die Löhne.
Aber tut das nicht irgendwie auch das ganze Umfeld und die ganze Branche motivieren, mehr zu sparen, also wenn es eine Kostenbremse gibt?
Schlussendlich leiden unsere Patientinnen und Patienten, die es sich nicht leisten können, eine Behandlung, die nicht übernommen wird, privat zu zahlen oder eine private Krankenkasse zu haben.
Wir sind überzeugt, dass unsere Initiative disziplinierend wirkt auf die Akteure im Gesundheitswesen. Und das ohne Rationierung, es wird immer behauptet, es werde rationiert, das glauben wir nicht. Weil, wie gesagt, wir haben Ineffizienzen, das haben sie zugegeben. Da können wir nachher nämlich die Ineffizienzen, die man verhindert, an einem anderen Ort wieder Qualität ausbauen. Unsere Initiative wirkt disziplinierend. Man merkt es ja nur schon mit dem Gegenvorschlag. Immerhin haben jetzt mal der Bundesrat und der Doktor vom Gesundheitswesen zugegeben, dass wirklich medizinisch unnötige Behandlungen stattfinden, dass es Fehlanreize gibt, dass es Doppelspurigkeiten gibt und so langsam passiert jetzt etwas. Wir haben es jetzt gehört, da in den Medikamentenpreisen, es geht langsam etwas und ich glaube, das ist auch der Druck von unserer Initiative. Darum haben wir sie nämlich auch nicht zurückgezogen, weil wir wollen den Druck einfach weiter aufrechterhalten.
Aber Frau
wir
wollen
nicht den Patienten schaden, wir wollen einfach, dass es bezahlbar
ist. Aber jetzt bleibt. Haben wir da einen Experten trotzdem oder einen Insider, der das jetzt tagtäglich erlebt, eben, wo ist Ineffizienz, wo ist Effizienz, wo könnte man sparen etc. Und die Argumente von Herrn Burkhardt kommen die Bienen überhaupt nicht an. Dass er sagt, ändern, sie wird mehr Schaden als Nutzen anrichten.
Es klingt wunderbar, wenn Herr Burkhardt sagt, er drückt sich nie von der Pharma-Lobby irgendwelche Medikamente anbieten lassen. Aber es ist so, wir haben einen Anbietermarkt und die Preise, also je mehr der Arzt verrechnet, der kommt die Preise einfach über. Es gibt kein Budget, es gibt keine Kosten- und Qualitätsziele, das gibt es alles nicht. Es ist ein All-You-Can-Eat-Buffet. Wenn man zum Arzt geht, kann er verrechnen, was er will und der Preis wird zahlt, weil es kann niemand etwas dagegen machen.
Das ist jetzt ein bisschen eine krude Unterstellung, dass sie die ganze Gesundheitsbranche in einen Topf hineinrühren und uns unterstellen, uns geht es eigentlich nur darum, Geld zu verdienen. Also, wir wissen, dass Politiker, wenn sie Sitzungen machen, das Sitzungsgeld bekommen. Und je mehr Sitzungen sie machen, desto mehr Geld kommen über. Und mir käme es doch nie in den Sinn, den Politiker zu unterstellen, sie seien Politiker geworden, damit sie möglichst viele Sitzungen machen können, möglichst viel Geld verdienen. Und aus der gleichen Überzeugung kann ich sagen, ich
habe Medizin studiert. Das kann man doch.
Aber ich glaube es nicht. Genau. Ja. Aber ich mache das nicht.
Ja,
ich
wenn glaube, Sie sich kommen und am Freitagmorgen noch 30 Minuten dort sind. Und,
das unterstellen Sie jetzt Sie, Frau Bürgi, ich mache das nicht.
Das passiert tatsächlich,
das kann man also nicht jetzt...
Gut, das ist noch so. Ich habe Medizin studiert, um meinen Menschen, meinen Patientinnen und Patienten zu helfen. Und wenn wir heute ja schauen, wie hoch das die Ausstiegsrate bei den Studentinnen und Studenten und bei den jungen Ärztinnen und Ärzte ist. Und wir sehen, wir haben einen Dropout von zum Teil 30%. Kann es offensichtlich nicht daran liegen, dass die zu wenig Geld verdienen.
Wieso?
Also, die sind mit den Arbeitsbedingungen unzufrieden.
Ja, vielleicht eben, der Lohn ist ein Teil der Arbeitsbedingungen.
Das glaube ich nicht. Also wenn man die Leute fragt, und ich habe viele von den jungen Ärztinnen und Ärzten gefragt, es geht ihnen nicht ums Geld, es geht ihnen darum, dass sie zum Teil ineffizient in den Spitälern arbeiten und sehr viel Administration
machen. Eben, was ist jetzt mit dieser Administration? Ich habe auch einen anderen Verwandten, der Arzt ist, der auch Hausarzt ist, und der erklärt mir, das hat unglaublich zugenommen, die Administration.
Das ist korrekt, ja, wir haben effektiv eine sehr hohe administrative Belastung. Das ist auch für unsere jungen Ärztinnen und Ärzte das Problem. Das ist Zeit, die sie eigentlich lieber am Patienten verbringen würden. Und das ist schon natürlich eine Entwicklung in unserer Medizin, dass man immer mehr dokumentieren muss, dass auch viel mehr nachgefragt wird, auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen in der Praxen, dass sehr viel mehr Kostengutsprachen stellen müssen. Aber eigentlich würde es viel lieber mit dem Patienten
reden. Eben, aber hat das massiv zugenommen?
Das hat massiv zugenommen. Also man sieht, in der letzten Zeit hat das massiv zugenommen. Und eine Ärztin oder ein Arzt tut heute etwa 20% von seiner Arbeitszeit als Administrativarbeit verbringen.
Und wie viel Zeit verbringen dort viel Zeit. Und wie viel Vertrauen haben Sie eigentlich in die Leistung von Ärzten, wenn Sie ein Problem haben?
In meine Kolleginnen und Kollegen?
Ja.
Sehr höchst.
Weil ich bin mal mit 4 Chefärzten zusammengekommen, letztens zu einem Nachtessen, und habe gefragt, wie viel Vertrauen habt ihr eigentlich, wenn ihr zum Doktor gehen müsst? Unisoni haben sie gesagt, nada, gar nichts.
Gut. Also ich möchte als Argument vorne aufnehmen, oder? Von quasi die Ärzte, einfach die sich da bereichern. Ich finde das schon noch eindrücklich, oder? Ich meine, es sind ja nicht nur die Ärzte, die gegen Kostenbremse sind. Es sind alle Parteien außer die Mitte. Der Bundesrat Reparationierungen. Die Pflege ist dagegen. Die Apotheker sind dagegen. Die Physiotherapeuten, die Ergotherapeutinnen, Psychologinnen, die Hebammen, die Leute aus der Spitex, ja sogar Patientenorganisationen, Krebsliga und Diabetesgesellschaft sagen Nein zu der Kostenbremse.
Ich möchte niemandem etwas unterstellen. Es gibt sicher, wir haben das beste Gesundheitswesen, das ist so. Es kostet 90 Milliarden. Aber es ist einfach ein Fakt.
Stellen wir das fest. Wir haben wahrscheinlich das beste Gesundheitssystem der Welt, das zweitteuerste der Welt. Und wir kommen also etwas über für das Geld,
genau,
oder?
Genau, wir kommen sehr viel über. Aber ja, man muss einfach noch mal sagen, das Gesundheitssystem ist der einzige Bereich, wo die Akteure Preis festlegen können. Das kann kein Handwerker, das kann kein anderer Bereich. Und darum,
ich bin ja schon froh,
der hat sein Budget und der kann nicht einfach verlangen, was er will. Es ist einfach, man hat Zielgrössen und das fehlt im Gesundheitswesen. Und das will ja immerhin der Bundesrat jetzt einführen. Das beruhigt mich ja. Kosten- und Qualitätsziele sind dringend und das braucht es in allen Bereichen. Nicht nur bei den Ärzten, im gesamten Gesundheitswesen braucht es Kosten- und Qualitätsziele. Wir müssen uns überlegen, was sind wir auch bereit zu zahlen, was darf wie viel kosten.
Ich finde es super, dass Sie, Frau Bürgi, gerade Qualitätsziele aufgenommen haben. Genau das ist ja im Gegenvorschlag drin, im Indirekten. Währenddem in der Initiative sind nur Kostenziele drin. Oder der grosse Unterschied zwischen der Initiative und dem indirekten Gegenvorschlag, der ja automatisch in Kraft tritt, wenn die Initiative nicht angenommen wird. Dort gibt es automatisch dann Kostenziel und vor allem Qualitätsziel angeschaut. Und es gibt nicht die starre Koppelung von der Entwicklung von der Gesundheitskosten an die Wirtschaft. Weil die Kostenbremse sagt ja, wenn es der Wirtschaft gut geht, darf die Gesundheit prozentual mehr kosten. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann darf sie weniger kosten. Das ist ja absurd, dass man die Wirtschaftsleistung an die Gesundheit koppelt. Weil wir wissen ja,
das ist dass, wie mit der Schuldenbremse.
Das ist falsch, Moment schnell. Weil wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann geht es ja typischerweise den Menschen schlechter. Sie sind häufiger, haben Angst um den Job und gehen darum, werden eher krank.
Wir koppeln es an die Löhne. Wenn mein Lohn nicht steigt, aber die Krankenkassenprämie steigt, dann kann ich mir das nicht mehr leisten. Und die Krankenkassenprämie steigt, weil die Gesundheitskosten immer mehr steigen. Das ist der Mekano. Und darum ist der Mekano wie die Schuldenbremse. Und die hat sich bewährt. Wenn die Gesundheitskosten steigen, steigen die Krankenkassenprämie. Und das wollen wir nicht. Das ist eigentlich das, was wir
Sie bringen die Schuldenbremse.
Das ist und noch etwas schnell zum Gegenvorschlag. Warum? Der ist ja nicht schlecht, aber wir haben ein Problem. Wenn nachher die Kosten- und Qualitätsziele nicht eingehalten werden, was passiert? Nichts. Sie haben keine Verpflichtung, die Kosten- und Qualitätsziele oder Qualitätsziele einzuhalten. Und das finden wir den Fehler am Gegenvorschlag. Es passiert einfach nichts.
Aber Sie können auch mit dem Leben, so wie ich jetzt gehört habe, Sie können auch mit dem Gegenvorschlag leben.
Wir haben sicher etwas erreicht, dass immerhin der Gegenvorschlag auf dem Tisch ist. Das ist immer auch eine gute Sache. Aber selbstverständlich hätten wir lieber, wenn die Initiative angenommen wird, damit tatsächlich eben der Druck erhalten bleibt und noch mehr passiert.
Herr Bürgin, Sie haben vorhin die Schuldenbremse angesprochen. Das ist ein guter Punkt, oder? Die Kostenbremse und die Schuldenbremse tönen ja gleich. Und Sie haben sie auch in der Erklärung von der Initiative miteinander verglichen. Die Schuldenbremse ist ein anderer Mechanismus. Die Schuldenbremse sagt, dass der Bund, also die Schuldenbremse-Bund, sagt, dass der Bund keine Schulden, kein Defizit machen soll. Am Bund ist es egal, ob das über Mehreinnahmen oder über Sparen passiert. Die Kostenbremse, die sagt, es dürfen einfach nur die Kosten müssen kopiert werden. Und bei der Schuldenbremse ist es ja so, dass wenn es der Wirtschaft gut geht, dann muss man mehr sparen. Und wenn es der Wirtschaft schlecht geht, muss man weniger sparen. Das ist die Idee von der Schuldenbremse. Und darum kann man die Schuldenbremse und die Kostenbremse nicht vergleichen.
Also, im Gesundheitswesen ist genau das Gleiche. Wir sagen, sie können ja sparen. Wir sagen, sie müssen dort, wo sie können, sparen. Und dann haben sie das Geld
sie
das
zur Verfügung.
Nein, das ist ja nachher die Aufgabe vom Parlament und vom Bundesrat, von den Kantonen und von allen Akteuren.
Gut.
Sie haben nachher die Chance, das umzusetzen.
Also.
Wir schreiben es nur in die Verfassung und das ist ja viel so bei einer Initiative.
Gut, also ich habe das Gefühl, eben, es geht um einiges, aber irgendwie sind die Initianten fast schon befriedigt, wenn es auch verlieren würde. Ganz anders ist es natürlich bei der zweiten Gesundheitsinitiative, über die wir abstimmen werden, über Prämien, Entlastungsinitiativen, über die müssen wir natürlich auch reden. Nächster Titel von Ihnen, Frau Bürgin.
Das ist «House on Fire» von Linda Elis. Ich habe alles Schweizer Künstler genommen, weil ich gerade an den Swiss Music Awards teilnehmen durfte.
Tops. Seeing all the good luck leaving like a flaccid part of me, and stars fade away, blue skies are turning grey. Yeah, the darkest night, it can swallow us, pain inside faces all of us, learn to let it go.
Gesundheitskosteninitiative, ein sehr komplexes Thema, wie wir bisher schon gemerkt haben. Es wird jetzt noch komplexer, weil es gibt eine zweite Initiative, Prämienentlastungsinitiative. Die kommt von links und von links ist niemand da. Wir haben den Herrn Burkhardt, der ist Hausarzt und vertritt die Zürcher Ärztegesellschaft. Und Frau Bürgin, sie ist Politikerin von der Mitte und Nationalrätin. Also, also bei der Prämienentlastungsinitiative kann man sagen, Prämienlast darf 10% nicht übersteigen. Das ist eine andere Grenze, als was man vorher geredet hat mit der Schuldeninitiative.
Genau, da geht es um eine reine Finanzierungsfrage. Ja. Die Kosten insgesamt im Gesundheitssystem sollen nicht ändern, sondern da geht es darum, wie das finanziert wird.
Ja.
Und die FMA hat schon 2019, wo die Initiative lanciert worden ist oder eingereicht worden ist, hat die FMA Stimmfrage abgegeben, weil für die Ärzte, und das sagen auch wir von der AGZ aus, von der Ärztegesellschaft vom Kanton Zürich, uns geht es darum, dass die Kosten unsere Versorgung in Gefahr bringt. Und das ist der grosse Unterschied zu der Kostenbremsinitiative.
Eben, aber und wenn die Prämien entlastet werden, das ist Ihnen gleich.
Also Prämien entlasten, es geht nur bei der Prämienentlastungsinitiative geht es nur um wer finanziert das.
Genau, und das ist Ihnen gleich.
Wir tun uns da der Stimme enthalten.
Aha, gut. Also, Frau Bürgin, genau. Sie sind dagegen.
Also schlussendlich sind die individuellen Krankenkassenprämienverbilligungen ein gutes System. Das ist richtig, ist gut, dass wir das haben, weil eben, es gibt immer mehr Menschen, die sich die Prämien nicht mehr zahlen können. Darum gibt es die Verbilligung und das finden wir ein gutes System. Aber die Prämienentlastungsinitiative will jetzt noch viel, viel, viel mehr Geld dort rein tun und wir sagen, wenn das System jetzt schon krank ist und eben Gesundheitskosten so hoch und Prämien immer mehr steigen, können wir nicht einfach mehr Geld reinbuttern, sondern wir müssen doch das Problem an den Wurzeln packen. Und das Problem an den Wurzeln ist Gesundheitskostenbremse. Und dann sollen wir schon Geld in die Prämienverbilligung rein tun für die Menschen, die das nötig haben. Aber nicht einfach in ein Kranksystem noch mehr Geld rein tun.
Aber das könnte es noch verdoppeln.
Also Kombination wäre natürlich besser.
Ja, Kombination wäre eben, wenn man Prämien entlasten macht und ihre Kostenbremse machen würde, wäre doch das wahrscheinlich wirkungsvoll, wenn ich Sie richtig verstehe.
Wäre eigentlich wirkungsvoll, aber doch einfach zu viel, weil wir wissen auch, dass im Moment der Bund auch nicht mehr so mit dem Geld ein bisschen Probleme hat.
Darum gibt es auch einen Gegenvorschlag. Ja, aber die Zahlen, die da umschwirren, die sind ja völlig verwirrlich, oder? Jeder erzählt irgendetwas anderes, je nachdem, welche Interessen er vertritt.
Gefährlich ist einfach immer bei der Prämienentlastung, kommt dann das Geld wirklich beim Richtigen an? Also die Frage ist immer, wer hat das Geld wirklich nötig? Und da muss man immer aufpassen, dass der Staat einfach Leute finanziert, die es vielleicht nicht unbedingt brauchen, wäre dann eben auch falsch.
Sie sind der Meinung, theoretisch ist es gut, noch praktisch nicht?
Es ist einfach zu extrem, es ist einfach zu viel.
Und aber im Kanton Graubünden funktioniert es ja. Im Kanton Graubünden funktioniert das seit Jahren. Es ist gar keine theoretische Sache mehr. Man kann dort schauen. Dort sind die Kosten aufgegangen, glaube von 80 auf 120 Millionen. Also einigermaßen überschaubar. Genau. Und nicht explodiert. Und da jetzt, wenn man das Video auf nationale Ebene nehmen, würde der Kanton dort sogar nicht mehr belastet, weil er würde dann nur noch ein Drittel zahlen müssen.
Jetzt ist eben so, dass Kantone eigentlich 100% Prämienentlastung zahlen vom Bund. Das machen aber nicht alle Kantone. Die einen sparen. Wir haben im Kanton Zürich auch mal gekämpft dafür, dass es 100% ist, dass man wirklich das Geld auch einsetzt. Darum sind wir für den Gegenvorschlag, wo dort eben der Kanton Vorgaben machen will, aber nicht einfach eine starre Formel mit diesen 10%. Das ist einfach zu viel.
Also ich glaube, ich möchte noch mal darauf eingehen, dass das System krank ist und ich wehre mich ein bisschen, dass ich in einem System arbeiten soll, das krank ist.
Patienten sind krank, nicht das System.
Richtig, genau. Ja. Sie haben es, Herr Schawinski, vorher gesagt, unser Gesundheitssystem sei das zweitteuerste der Welt. Das ist falsch. Wir sind das sechstteuerste. Gemessen am BIP haben wir immer noch unsere Nachbarländer, Frankreich, Deutschland, UK, Amerika, die sind alle deutlich teurer. Und wenn man Zufriedenheit von unseren von unseren Menschen in der Schweiz anschaut, haben wir mit Abstand die höchste Zufriedenheit. 94% von unserer Bevölkerung ist zufrieden mit dem Gesundheitssystem.
Aber 54% der Leute sagen, ihr Hauptproblem sind die höheren Krankenkassenkosten.
Das ist korrekt. Es geht darum, und da bei der Prämienentlastungsinitiative geht es darum, wie das finanziert wird. Aber das System per se, dass man eben jetzt quasi soll, die Kosten aus der Grundversicherung rausnehmen soll, das wird mit der Prämienentlastungsinitiative oder dem Gegenvorschlag nicht angegangen.
Ja, bei der Prämienentlastung wird es natürlich das Problem. Für die Leute, die es am meisten nötig haben, wird es entlastet. Die zahlen dann
aber
einfach nicht mehr.
Aber die Versorgung ändert sich nicht.
Aber die Versorgung ändert sich
nicht. Genau, für das stehe ich ein.
Ja, eben. Und da wären Sie da eben noch einigermaßen dabei. Und jetzt frage ich mich, Frau Bürgin, jetzt ist es ein bisschen auch politisch, wenn man das anschaut. Es sind zwei Initiativen. Für die einen sind Sie, gegen die anderen sind Sie. Ist das gescheit?
Wir haben das natürlich auch intensiv diskutiert, aber eben, weil es auch, also, weil es einen Gegenvorschlag gibt bei der Prämienentlastungsinitiative, wo einfach eben, wo Geld gibt, mehr Geld für Prämienentlastung gibt, aber nicht ganz so viel, wie es die SP-Initiative will. Ich glaube, mir einfach, es ist der richtige Ansatz. Wir finden, zuerst muss man das System, ich sage nochmal, wir finden, das ist krank, man muss das korrigieren, wir haben es gehört, wir haben Ineffizienzen, wir haben Fehlanreize, wir haben unnötige Behandlungen. Das muss man zuerst reduzieren. Und dann braucht es wahrscheinlich gar nicht so viel Prämienentlastung. Dann kann sich nämlich der Bürger auch wieder zahlen. Und darum sind wir gegen so eine starke Prämienentlastung und für den Gegenvorschlag.
Aber ich muss nochmal darauf hinweisen. Ich habe mit dem Preisüberwacher da geredet. Der weist seit Jahren auf das hin, auf die Ineffizienz etc. Kann sich nicht durchsetzen. Offenbar ist es gar nicht einfach, das einfach anzubringen und zu sagen, dort 2 Milliarden, dort 1,5 Milliarden und dann ist plötzlich alles gut und dann haben wir weniger Kosten, Frau Bürgin.
Ja, es will einfach halt niemand etwas machen, das ist leider so. Sparen will einfach niemand.
Nein, es gibt Leute, also das stimmt nicht, dass niemand will. Es gibt Interessenvertreter, die das natürlich wollen und andere, die das nicht wollen. Und das umzusetzen ist nicht so einfach.
Also es sind jetzt, die Mitte hat sich auch viel eingesetzt. Also was jetzt dann auch kommt, ist zum Beispiel das elektronische Patientendossier. Das war der Fehler, dass man das zuerst kantonal machen wollte. Jetzt wird es eine nationale Lösung geben. Das ist auch etwas, wo man, glaube ich, kann Kosten sparen, dass man eben nicht dreimal Blut nehmen oder zweimal röntgen muss, sondern dass man halt das kann ablecken kann. Und wenn ich beim Arzt bin und nachher im Spital, dass man die Daten kann übertragen kann. Und auch DigiSante, das ist die digitale Gesundheit, da muss einiges passieren. Wir haben es vorhin gehört vom Herrn Burkhardt, dass man wahnsinnig viel Administration hat, immer mehr Administration. Das muss man erleichtern mit der Digitalisierung. Man hat bei Corona gesehen, die Ärzte haben ja noch mit dem Fax hin und her, die haben ja noch Faxgeräte gehabt, das ist ja erschreckend.
Hat die noch funktioniert, Herr Burkhardt?
Also wir haben Faxgeräte gebraucht, weil das BAG nur die Meldungen über den Fax entgegengenommen hat. Das ist die Wahrheit.
Also das heisst BAG, also der so modern auftretende Herr Berse hat irgendwie die technologische Entwicklung verschlafen?
Ja.
Ist ja unglaublich, oder?
Ja, da gehört also, man beides.
Ich denke, das ist noch wichtig, oder? Digitalisierung, da sind wir auch absolut dafür. Wir hätten gerne Digitalisierung, die uns in den Praxen hilft. Es ist für uns immer ein grosser Aufwand, wenn unsere Patientinnen und Patienten in die Praxen kommen, sind im Spital gewesen, haben eine Medikamentenliste, die angepasst worden ist. Und meine medizinische Praxisassistentin braucht meistens 5 bis 10 Minuten pro Patient, um die Medikamentenliste in unserem System anpassen. Was wir brauchen, ist eine Medikamentenliste, die vom Spital in einer Cloud ist und wir können sie von der Cloud wieder abladen in unser System, eine sogenannte Tiefenintegration. Dann hilft uns Digitalisierung. Und das EPD, das Einzige, was EPD macht, es tut ein PDF vom Spital, anstatt mir per E-Mail schicken, tut es in die Cloud rauf, ins EPD. Das Spital tut das PDF ins EPD und wir laden es als PDF wieder oben runter. Dann können wir es ausdrucken und bei uns wieder mit dem Kreuzchen Papier wieder rausstreichen. Also die Lösung vom EPD, die ich im Moment andenke, hilft uns in der Praxis nicht. Digitalisierung bin ich absolut dafür, aber die Idee und die Hoffnung, und ich verstehe sie gut, und da gebe ich Ihnen recht, die Hoffnung, dass wir mit Digitalisierung Geld sparen können, die kann ich nicht ganz teilen, weil ich glaube, es geht unglaublich lang und wir müssen extrem viel Geld investieren, bis das funktioniert.
Aber dass das nicht passiert, das ist eigentlich nicht nachvollziehbar. Oder in der Schweiz, wir leben ja
absolut
in einem Land,
richtig.
Oder wenn ich sehe, Ukraine beispielsweise, sie sind mitten im Krieg. Estland, die sind viel mehr digitalisiert.
Man nimmt einmal wieder Dänemark und ich glaube, Dänemark ist ein gutes Beispiel, oder? Aber die haben halt ein zentralisiertes Gesundheitssystem. Wir haben ein föderalistisches Gesundheitssystem und da macht
ist das gut oder schlecht?
Für die Digitalisierung ist das sicher nicht förderlich.
Und wie ist es denn mit den Spitälern? Wir haben ja wie viel? 260
Spitäler. Ist es ebenfalls auch nicht förderlich?
Wie
bräuchten wir Ihrer
Meinung nach?
Das ist eine Frage, die der Bürger entscheiden muss.
Ja, der Bürger entscheidet. Das ist Ihnen jetzt als Fachmann da gefragt.
Also ich glaube, wir müssen anfangen, über regional zu planen. Und es ist quasi, oder man hört es ja immer wieder, oder wir wollen Kosten sparen. Und da bin ich mit der Frau Bürgin auf der gleichen Seite, dass wir müssen auf die Kosten schauen. Wir müssen auch mit den Geldern richtig umgehen. Und man sagt immer, ja, man soll die Spitäler zusammenlegen und man soll sparen. Aber wenn dann das Spital im eigenen Dorf eingeht, dann gehen dann die Leute auf die Straße.
Aber was sagen Sie denn als Arzt? Also kleine Spitäler, wo gewisse Operationen 5-mal pro Jahr gemacht werden, im anderen Spital 100-mal, da damit Qualität höher ist, oder?
Ist aus medizinischer Sicht, wo man klar sagen, wenn das Spital die Operation häufiger macht, mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit die bessere Qualität.
Also das heisst, man sollte, wenn schon, wenn man auf das schauen will, eher in grössere Spitäler gehen.
Man sollte eine überregionale Spitalplanung machen und schauen, ob alle Operationen oder alle Eingriffe oder alle Behandlungen an dem gleichen Ort oder überall müssen angeboten werden.
Eben, ich störe mich auch am Ausdruck, mein krankes System. Frau Bürgin, ich habe das Gefühl, ich bin total privilegiert, im Jahr 2024 in der Schweiz zu leben mit dem Gesundheitssystem, mit dem Stand von der Wissenschaft. Ich habe jetzt da gerade auch in meinem Umfeld wieder so ein paar Sachen erlebt. Sachen, die man vor 30, 40 Jahren noch nicht machen konnte oder die viel komplizierter waren, da sind wir eigentlich gesegnet, oder?
Ich gebe Ihnen absolut recht und ich bin stolz darauf, in der Schweiz dürfen zu wohnen und ein Gesundheitssystem haben, das unserer Bevölkerung die Versorgung kann anbieten kann. Stellen Sie sich vor, zu Ihnen kommt, oder zu mir kommt eine junge Frau mit 30, hat zwei junge Kinder und die hat Brustkrebs. Ich werde mich dafür einsetzen, dass auch sie ihre Enkelkinder noch hüten kann. Mhm. Und mit der Kostenbremse ist das in Gefahr, weil wenn in der Grundversicherung die Kosten gedeckelt sind, dann kann sie das unter Umständen nicht selber zahlen, muss warten, bis sie die Kosten übernommen werden.
Ui, Frau Bürgin, explodiert jetzt.
Es sagt niemand, also auch wir sind total stolz auf unser Gesundheitssystem. Und das ist auch gut.
Auf unser kranken Gesundheitssystem.
Und ich meine, dass Krebsbehandlungen gut, also das ist ja eine super Sache. Aber man muss auch sehen, es gibt zum Beispiel Kniebehandlungen. Am Knie, das sind Pauschalen, glaube ich, immer noch, oder Tarife immer noch sehr hoch. An einer Knieoperation verdienen die Spitäler Geld, weil die Tarifen einfach überhöht sind.
Was für Knieoperation? Also, ich bin der Experte, ich kann so ein Knie.
Da bin ich nicht der Profi, aber ich weiß nicht, ob es um Meniskus geht. Aber man tut sehr oft eben einfach viel zu früh chirurgisch eingreifen, weil man Geld verdient, obwohl man das auch passiv
sehr lang,
machen.
Ich habe sehr lange gewartet und sage so ein bisschen scherzhaft, ich kann mir noch eine halbe Prothese können leisten, nicht
genau,
eine ganze.
Da gibt es einfach Eingriffe, die nicht nötig wären und das kostet Geld und man muss schon wissen, oder? 55% vom Spital stationären Behandlung zahlt der Staat und 45% zahlt der Bürger über die Steuern. Die Allgemeinheit zahlt mit für
wird viel
alles.
Operiert,
Ihrer das, Meinung bin ich mit Ihnen absolut einverstanden, dass das ein Fehlanreiz ist. Und darum sind wir auch gleicher Meinung, dass wir die einheitliche Finanzierung wollen. Dass wir wollen, dass die ambulanten und stationären Behandlungen aus der gleichen Quelle bezahlt werden, nämlich vom Staat und von der Krankenkasse. Ich glaube, da sind wir uns absolut einig.
Mhm. Und vielleicht auch noch bei der Digitalisierung bin ich auch einig mit Herrn Burkhardt. Der Föderalismus hat Vor- und Nachteile, aber eben bei der Digitalisierung muss es national kommen und Kantone müssen mitmachen, weil eben sonst nützt es nichts und ich werde mich da einsetzen.
Kann man jetzt fast ein bisschen zynisch sagen, es kommt ja gar nicht so darauf an, wie abgestimmt wird, weil es gibt einerseits Initiativen und dann gibt es noch Gegenvorschläge und die sind ja gar nicht so weit auseinander. Wir werden weiterhin ein gutes Gesundheitssystem haben, Herr Burkhardt.
Also ich glaube, bei der Kostenbremse muss man sagen, das ist überhaupt nicht richtig, weil die Initiative will die Entwicklung der Gesundheitskosten an die Wirtschaft koppeln. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, darf die Gesundheit nicht mehr so viel kosten. Und das ist eine Zweiklassenmedizin, die wir vehement, übrigens mit allen bereits erwähnten Leistungserbringern, all die Gesundheitsberufe, Patientenorganisationen, all die sind dagegen, weil auch sie und auch der Bundesrat und alle anderen Parteien wollen keine
Also es sieht ja aus, wie die beiden Initiativen Chancen haben. Sie haben am Anfang sehr hohe Zustimmungswerte gehabt. Immer bei Initiativen gehen dann die Werte ein bisschen zurück. Ihre Prognose, Herr Burkhardt, wie wird rauskommen?
Also bei der Kostenbremse bin ich sehr zuversichtlich, dass die Bürgerinnen und Bürger jetzt in den letzten zwei Wochen, drei Wochen ihre Meinungsbildung gemacht haben und jetzt auch gesehen haben, was das wirklich für eine Gefahr ist. Weil das Wort Kostenbremse per se ist verlockend. Wenn sich dann aber damit befassen, und da vertraue ich auch ins Stimmvolk, dass sie realisieren, dass sie mit dem eine Zweiklassenmedizin wieder einführen.
Es ist natürlich ein Kampf David gegen Goliath. Ich habe sogar meine Tochter hat eine Werbung für ein Nein bekommen, weil von ihrer Arztpraxis, also wenn man natürlich mit allen Patientendaten kann Wahlkampf betreiben, indem man Nein-Briefe verschickt, sind wir natürlich
chancenlos. Wieso geben sie dann nicht mehr Geld aus? Es gab 320'000 Franken.
Wir müssen sie ja
für
noch
für eine nationale Initiative, die doch für sie offenbar
ich
wichtig
hoffe
ist.
Ich immer noch.
Haben sie Kostenbremse bei der Ausgabe der Initiative?
Wir sind nicht so viele Verbände wie Gesundheitswesen. Gesundheitswesen hat einfach viel mehr Geld, darum funktioniert das Lobbying so gut. Ich möchte einfach noch mal sagen, es hat 2019 schon ein Kostendämpfungsprogramm gegeben, passiert ist nichts. Es ist jetzt wieder eins in Bern in Arbeit. Aber ich glaube, wir können Druck machen mit dieser Initiative. Ich hoffe immer noch, wir haben die Chance, dass es ankommt und dass sich etwas verbessert, weil so kann es nicht mehr weitergehen.
Ah, wieso? Es ist wieder so ein Untergangsszenario.
Nicht bezahlbar. Nicht bezahlbar. Also ich kann vielleicht noch sagen, ich habe 3 Kinder, wo die alle unter 18 waren, habe ich die Krankenkassenprämie noch gefunden. Ja, das geht ja noch. Weil es hat auch mit jemand gemacht. Das dritte Kind war fast gratis gewesen. Dann ist die erste 18 geworden. Ich habe meine Jahresabrechnung bekommen und ich bin fast innen rausgefallen. Jetzt ist mein Sohn inzwischen auch 18. Und es ist wirklich, wirklich teuer, als fünfköpfige Familie das zu zahlen. Also es ist wirklich teuer.
Gut, noch ein Schlusswort von Ihnen.
Genau, ich gebe Ihnen recht, dass es teuer ist, aber die Kostenbremsinitiative tut keine Prämie senken. Das ist ganz wichtig. Es tut nur Kosten deckeln.
Es tut Kosten im Gesundheitswesen bremsen und dann hoffe
also,
ich, dass Prämien.
Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer einigermaßen sich eine Meinung bilden können. Es ist komplex, oder? Und es wird unterschiedlich interpretiert. Es gibt unterschiedliche Zahlen, die da umgerührt werden. Wir können abstimmen. Wir leben in einer direkten Demokratie, wo man Initiativen machen kann, Referenden machen und selber mitbestimmen, wie unsere Zukunft aussieht. Unter anderem im so wichtigen Gesundheitssystem. Danke vielmals, Frau Bürgin. Danke vielmals, Herr Burka. Noch einen Titel haben Sie zu gut.
Der kommt von mir, ja. Genau, ja. Das ist von Muse, Sing for Absolution. Und das ist, wo ich Assistent gewesen bin, habe ich am Radio wohl Zeit gehabt zum Radio los und dort die Band entdeckt. Und das macht mir immer noch Hühnerhaut.
Wunderbar, das ist der Doppelpunkt. Sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
I'm
Treffpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.